ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute spreche ich Sophie Angavi mit der Mittelalterforscherin Rasha Kirakosian. Rasha Kirakosian wuchs in Hessen auf, hat in Göttingen studiert und auch in Paris, am Ende promoviert an der Universität in Oxford und hat auch noch gelehrt an der Harvard-Universität. Frau Kirakosian, Sie haben sich jetzt zuletzt mit der Ekstase ganz intensiv beschäftigt. Um in ein Thema hineinzufinden, muss man sich ja manchmal auch richtig reinfühlen. Waren Sie während der Forschung oder während der Arbeit an diesem Buch auch mal in Ekstase, haben sich in Ekstase gebracht dafür?
Ich bin keine Anthropologin, beziehungsweise es ging mir beim Schreiben immer mal so, dass ich dachte, okay, das ist jetzt wirklich ein Fremdblick. Wenn man Ekstase beschreibt, dann ist man nie in der Ekstase. Ekstase ist im Grunde immer nur aus der Retrospektive wirklich zu beobachten. Und dementsprechend, das widerspricht natürlich nicht Ihrer Frage, ob ich nicht selber ekstatische Zustände verspürt habe, aber ich habe mich jedenfalls nicht bewusst in solche begeben. Es war sozusagen keine Feldstudie und keine Eigenstudie.
Aber erinnern Sie sich an den Moment, in dem Sie das letzte Mal richtig ekstatisch waren, einen richtigen Höhenflug hatten?
Das war tatsächlich ein Musikkonzert mitten in der Corona-Zeit. Und ich erinnere mich daran, wie ich nach einiger Zeit das Gefühl hatte, aus meinem Körper hinaus fast transportiert zu werden, in eine andere Sphäre hinein. Und ich habe das unheimlich genossen. Es handelte sich dabei, das kann man vielleicht dazu sagen, um Beethovens letzte Klaviersonaten. Jedenfalls, für mich war das sozusagen ein Doppelgenuss. Ja, es gab die Musik, aber es gab auch diese Verbindung oder fast diese Wirkung der Musik auf mein Bewusstsein. Meine Begleitung damals, der ich das dann im Anschluss erzählt habe, musste unglaublich auflachen und meinte, ich sei wahrscheinlich nur eingeschlafen.
Über die Ekstase, nicht über das Einschlafen, wollen wir gleich noch ein bisschen weiter reden. Aber erstmal zu einem Thema, das auch die internationale Presse fasziniert hat. Und das war Ihr Seminar zur Hitserie Game of Thrones, zu der Sie an der Harvard-Universität gelehrt haben.
Thank you.
Für viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es ja was ganz Besonderes, wenn in den Medien mal über ihre Arbeit auch ausführlicher berichtet wird. Gleich in mehreren Zeitungen und Magazinen ging es tatsächlich um das Seminar zu Game of Thrones, das an der Harvard-Universität gelehrt wurde vor einigen Jahren. Gelehrt haben Sie, Rasha Kirakosian, dieses Seminar. Heute sind Sie Professorin für germanistische Mediävistik, also Mittelalterforscherin, um es kurz zu sagen. Und heute bei mir zu Gast in der Bremen 2 Gesprächszeit. Haben Sie, bevor Sie das Seminar begonnen haben, damit gerechnet, dass es von der New York Post, von der BBC, von dem Time Magazine aufgegriffen wird?
Nein, daran habe ich gar nicht gedacht. Das ging mir gar nicht durch den Kopf so. Ne? Also das hätte mir das jemand im Vorfeld gesagt, hätte ich das auch nicht wirklich geglaubt. So. Gleichzeitig war mir natürlich klar, dass es ein populäres Thema ist. Und das war auch einer der Gründe, warum ich das aufgreifen wollte, weil es in der Serie sehr starke Stereotypen des Mittelalters gibt, die bespielt werden. Und mir war aufgefallen beim Unterrichten schon 2013 und 2014, noch während meiner Oxforder Zeit, dass Studierende die Literatur des Mittelalters immer wieder mit Game of Thrones in Verbindung gebracht haben. Und irgendwann mal dachte ich, Moment mal, da gibt es so eine Serie da draußen, von der ich nichts weiß. Aber das ist der Referenzpunkt für die Studierenden, wenn wir das Nibelungenlied lesen.
Wirklich?
Ja.
Das Nibelungenlied.
Gerade das Nibelungenlied.
Wieso?
Immer wieder.
Das?
Dann hieß es mal, wow, that's like so much like a Game of Thrones. Und natürlich lag mir dann nachher sagen zu wollen, get your chronology right. Wenn, dann ist es andersrum. Aber auch im Nibelungenlied geht es sehr stark um Macht, Machtkämpfe, Genderkonzeption spielen mit rein. Das Bild der rachsüchtigen Königin etc. Also das sind starke Stereotypen, Archetypen fast schon, wenn man jetzt psychoanalytisch nach C.G. Jung argumentieren wollte, doch vorkommen. Und in Game of Thrones gibt es auch solche Elemente. Das heißt, es sagt noch wenig darüber aus, inwiefern das tatsächlich was mit dieser Literatur zu tun hat oder wie stark das damit zu tun hat. Aber dass es überhaupt möglich ist, diese Folien übereinander zu legen. Ne? Also das, was man als mit dem Mittelalter verbindet aus der populären Kultur und das, was man im Studium über das Mittelalter erfährt. Mein Versuch war wirklich, durch diese verschiedenen Folien zu blicken und mal historiografisch mit den Studierenden zu analysieren, zu studieren, woher diese Medievalisms, diese Mittelaltervorstellungen eigentlich kommen, wie sie funktionieren, worauf sie eigentlich aufbauen und welche Geschichte es zur Mittelalterrezeption selbst im Fantasy-Genre gibt. Also es war für mich auch einfach experimental und unheimlich lehrreich.
Und wo war der Moment, wo Sie gedacht haben, ja tatsächlich, die Folien lassen sich übereinander legen, diese popkulturelle Vision oder diese popkulturelle Idee, Interpretation des Mittelalters und das, was Sie in Ihrem Studium, in Ihrer Forschung gesehen haben, was das Mittelalter ausmacht?
Ja. Also etwa zeitgleich habe ich angefangen, mich in der Forschung auch mit der Mittelalterrezeption auseinanderzusetzen. Und das ist kein Zufall. In den 2020er gibt es zunehmend Forschungsliteratur zum Thema Medievalismus. Also eine Mittelalterrezeption, die mehr auf Vorstellungen und Projektionen aufgebaut ist als auf Geschichte oder evidenzbasierte Geschichte. Und das ist mir dann aufgefallen, dass es sozusagen immer mehr Zugänge auch gibt, kritische Zugänge zur Mittelalterrezeption und gleichzeitig diesen Boom an Mittelalterkultur in der Popkultur, in der populären Kultur. Und im Grunde war das etwas, was mir schon während meines Studiums aufgefallen war. Ich weiß noch, während meiner Göttinger Zeit waren wir mal auf dem Weihnachtsmarkt zusammen mit ein paar Freundinnen. In Eisenach. Und das Thema war Mittelalter. Ja, und das, beziehungsweise ich glaube, es gibt vielleicht immer noch den Mittelalter-Weihnachtsmarkt auf der Wartburg. Und das ist so diese Mittelalterwelt, die uns auch auf Mittelalter-Turnieren und so weiter begegnet, die basiert viel mehr auf einem romantischen Bild als auf realen Zuständen im Mittelalter. Also da gibt es sozusagen eine Diskrepanz, ja.
Gleichzeitig glaube ich auch, dass viele Menschen, wenn sie ans Mittelalter denken, an Ratten denken, an die Pest, an schmutzige Straßen und das ja wahrscheinlich gar nicht mal so sehr zu Unrecht. Aber woher kommt dann diese Romantisierung?
Genau, also das Mittelalter hat wirklich beides, ne? Das Mittelalter ist so eine Art Kontrastfolie zur heutigen vorwärtsgerichteten und progressiven Welt. Und gleichzeitig dient es aber auch als Projektionsfläche für romantische Vorstellungen. Und Historiker wie Otto Gerhard Oechsle und auch Frank Rexroth haben darauf hingewiesen, dass es so dieses zweischneidige oder Oechsle, das ein zweite Mittelalter gibt. Ne? Also das ist, sagt auch schon viel, finde ich, darüber aus, warum so ein Rückbezug gesucht wird. Nämlich einerseits, um sich abzugrenzen und andererseits, um sich überhaupt erstmal zu identifizieren, also eher eine Identität zu suchen. Und je nachdem, was gerade passt, was gerade besser ist, grenzt man sich ab oder findet doch irgendwie so etwas Gemeinsames. In der Romantik gibt es einen regelrechten Mittelalter-Boom. Also das hat auch politische Gründe. Wir denken da vielleicht zuallererst an die großen Dichter, Antik und Novalis. Und gleichzeitig haben wir in derselben Zeit Jakob und Wilhelm Grimm, die Kinder- und Hausmärchen sammeln, die aber auch das deutsche Wörterbuch schreiben, aber auch so Texte des Mittelalters übersetzen. Also diese zwei Unternehmen einmal die Suche nach einer nationalen Identität durch Sprache und gleichzeitig eine Romantisierung des Mittelalters, die gehen fast miteinander einher oder die gehen miteinander einher. Zum Teil sind das dieselben Spieler, dieselben Player, die darin investiert sind. Und verstärkt dann im 19. Jahrhundert, im Zuge der napoleonischen Kriege, kommt es immer mehr auch zum intellektuellen Versuch, sowas wie eine nationale Identität zu finden. Und wie grenzt man sich ab, ist dann immer die Frage, ne? Weil Identität ist auch eine Frage der Abgrenzung, ist eine territoriale Frage, aber auch eine kulturelle Frage. Und Sprache ist da sehr dienlich, ne? Also, das heißt, Deutsch ist, wer Deutsch spricht, so, ne? Also, das war so ein Camp, ein Lager, ein politisches Lager.
Und da eignet sich das Mittelalter dann quasi als Wurzel, als Ursprungswurzel, habe ich das richtig verstanden?
Ich weiß nicht, ob es sich eignet, aber es wurde dazu genutzt, ne? Also es wurde sozusagen dadurch auch, gerade im Fach Germanistik war es zentral, ne? Die Medievistik war absolut zentral, weil sie die Sprache, die Ursprünge der Sprache so zum Zentrum hatte, ja? Also die Suche nach den Ursprüngen sozusagen mittels der Suche nach der Sprache, das war die Idee dabei, ja.
Aber Game of Thrones an sich spielt ja auf einer imaginären Insel, die, ich sag mal, Großbritannien doch sehr ähnelt. Und trotzdem hat es international ja wahnsinnig funktioniert. Nicht nur in Europa, nicht nur in diesem, in Anführungsstrichen, Kulturraum Europa, sondern überall auf der Welt. Wie kam das dann?
Ich glaube, das sagt uns tatsächlich einiges über die Vorherrschaft kolonialer Strukturen und Referenzrahmen aus. Also gerade Game of Thrones operiert sehr stark mit Stereotypen von Ost und West. Ja. Auch auf der Ebene der Charaktere. Also erstmal überhaupt die Landkarte, die man sieht, die Namen Essos und Wessos. Also jetzt habe ich das schon so lange nicht mehr geguckt, dass ich das falsch ausgesprochen habe. Ne? Westeros. Ne?
Westeros.
Ich glaube, das ist auch nur marginal wichtig. Jedenfalls, es operiert mit so einem kolonialen Weltbild schon auch, auf jeden Fall. Also in Game of Thrones, sobald neue Charaktere eingeführt werden, kann man sie irgendwo geografisch verorten mittels des Akzentes. Und allein das ist schon ein Merkmal, das wir wiedergespiegelt finden im kolonialistischen Denken unserer Zeit noch. Ja, also dass man jemanden überhaupt verorten will, die Herkunft verorten will. Und schon Forschern, Forscherinnen vor mir ist aufgefallen, wie stark doch die Hauptcharaktere dann doch im Westen agieren und aus dem Westen kommen in der Show. Und all das hat Vorgänger. Ne? Also George R. R. Martin erfindet diesen Rahmen nicht, sondern er kann darauf aufbauen. Und das wäre meine Erklärung dafür, warum das weltweit funktioniert, weil das tatsächlich ein weltweit leider immer noch ein starker Referenzrahmen ist.
Heute spreche ich, Sophie Angavi, mit der Mittelalter-Expertin Rasha Kirakosian. Sie forscht und lehrt mittlerweile an der Universität Freiburg. Das fand ich wahnsinnig spannend, als ich ihre Arbeit gelesen habe, dass es ja nicht ein unerheblicher Teil ist, an Frauenperspektiven aus dem Mittelalter oder Spätmittelalter. Da sind Frauen ganz selbstverständlich Protagonistinnen, sie sind Quellen, sie sind Zeitzeuginnen. Haben Sie das wirklich auch bewusst genau so gemacht?
Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich so bewusst war, aber ich bin so etwas ins Mittelalter gerutscht. Also als ich in Göttingen noch studiert habe, dachte ich, ich würde tatsächlich so ins 20. Jahrhundert gehen und zur Erinnerungspolitik in der DDR arbeiten. Dann ging ich nach Paris an die École des Chartes und habe dort ein wirklich sehr klassisches Studium im französischen Sinne bekommen, ein Geschichtsstudium. Und wollte dann meine These, sowas wie die Abschlussarbeit, die Examensarbeit über Kunstgeschichte in der DDR schreiben und merkte dann aber dass es irgendwie nicht so ganz klappte. Hatte auch vor allen Dingen mit den Betreuern zu tun. Und dann suchte ich einen neuen Betreuer, eine neue Betreuerin und merkte, mit wem komme ich denn so klar? Mit wem habe ich denn die besten Diskussionen? Und das war dann eben die Professorin fürs Mittelalter. Und für sie war das überhaupt gar keine Überraschung, als ich dann anklopfte und mit einem Thema und wir dann gemeinsam auch schnell ein Thema fanden, nämlich Gottesurteile und die Ritualität von Gottesurteilen.
Das ist recht weit weg von der DDR. Und
absolut.
Aber, ja.
Aber vielleicht, also um über die unerhörten Stimmen zu sprechen, vielleicht dann doch auf dieser Ebene wiederum nicht, nämlich Geschichten zu erzählen, die eben nicht so im Mittelpunkt stehen, ne? Nicht gerade im Mittelpunkt von Master-Narrativen, von Meistererzählungen, nicht im Mittelpunkt vom Bewusstsein über Geschichte unbedingt und die vielleicht auch schwieriger zu erzählen sind, weil die Archive auf eine gewisse Weise organisiert sind und nicht auf eine andere. Oder weil man den Blick darauf noch nicht so ganz geschärft hat oder noch nicht so ganz schärfen konnte aus verschiedenen historischen Gründen. Also von daher, auf dieser Ebene sind die Themen dann vielleicht doch nicht so weit voneinander entfernt. Unerhörte Stimmen oder wenig gehörte Stimmen oder Stimmen, die vielleicht auch keine Lobby hinter sich haben, ne? Oder keine so starke Lobby, dass sie genauso stark gehört werden. Also da gibt's schon auf jeden Fall einen Drive. Und also mir macht's auch einfach Spaß, ins Archiv zu gehen, in die Bibliotheken zu gehen und etwas Komplexes entschlüsseln zu wollen, ne? Also das hat auch etwas so mit dieser fast romantischen Idee vielleicht auch zu tun.
Das hat was Detektivisches.
Ja, total.
Können wir noch einmal kurz über den Begriff Masternarrative oder Meistererzählung reden? Was ist das genau für Sie oder in der Wissenschaft?
Ja, also das sind im Grunde Geschichtsbilder, die stark rezipiert werden, die auch einen großen Bogen spannen, die ein großes Bild zeichnen und oft auch gleich so eine Erklärung bieten. Also sind Erzählungen. Mhm. Erzählungen.
Wie wir die Geschichte verstehen?
Um im Grunde zu erklären, warum wir sind, wo wir sind.
Okay. Haben Sie ein Beispiel?
Ja, also ein Beispiel ist die Erzählung, die Meistererzählung kann man sie vielleicht schon auch nennen, weil sie so stark auch in der Gesellschaft verankert zu sein scheint, dass bei der Geburt Ekstase empfunden wird.
Das ist Trugschluss. Kann ich so bezeugen.
Und trotzdem ist es doch so ein starkes Bild, ne? Also es ist so unheimlich stark und beziehungsweise also es taucht in vielen verschiedenen Formen hier und dort auf. Mal in einem freundschaftlichen Zusprechen, dass der Schmerz augenblicklich vergessen wird. dass es keine schöneren Momente im Leben einer Frau gibt, dass man dann mit der Zeit dann doch den Schmerz vergisst und ein zweites Kind etc. Also es taucht in ganz verschiedenen Medien auf. Und so wie Meistererzählungen auch funktionieren, es ist auch immer was dran, ne? Es ist nicht so, dass es absurd ist.
Aber was ich da raushöre, ist ja auch, dass Meistererzählungen eine Art Werkzeug auch sein können. Das ist ja auch eine Art von Werkzeug, um Frauen in bestimmten Rollen zu halten, oder nicht?
Ja, im Grunde können so starke Stereotypen und Narrative immer missbraucht werden, ne? Aber in der Geschichtswissenschaft zumindest ist es so, dass es verschiedene Schulen gibt. Also es gibt WissenschaftlerInnen, die sind VerfechterInnen von starken historiografischen Zugängen, weil sie uns erlauben, sehr komplexe Ereignisse, sehr komplexe Verhältnisse und Relationen auf ein Modell runterzubrechen. Und in dem Sinne können Meistererzählungen auch sehr wichtig sein, ne? Als überhaupt erst einmal etwas, was behauptet wird. Und dann kann man sich daran reiben. Und dann kann man das Narrativ umgehen oder unterlaufen oder eine Gegenerzählung, also dass sie erst einmal da ist, ne? Das hat auch schon mal nochmal Funktionen. Und gleichzeitig, weil es eben so starke Erzählungen sind sie auch anfällig für Manipulation und Instrumentalisierung.
Heute zu Gast Rasha Kirakosyan. In ihrem neu erschienenen Buch Berauscht, der Sinne entraubt, nähert sie sich der Geschichte der Ekstase. Frau Kirakosyan, ist Ekstase ein menschliches Bedürfnis?
Es ist auf jeden Fall ein Phänomen, das zu Menschen gehört. Und
das kann man geschichtlich festmachen.
In dem Sinne, dass der Mensch ein Tier ist zu allen fühlenden Lebewesen, würde ich auch sagen. In historischen Quellen finden wir jeweils verschiedene Begriffe für Ekstase, aber der Begriff Ekstase selbst ist ein historischer. Und er wurde zuerst in den Hippokratischen Eiden genannt oder taucht dort auf. Und da besagt er, aus dem Altgriechischen stammend, nichts anderes, als dass etwas aus dem ursprünglichen Zustand herausgetreten ist. Und in den Hippokratischen Eiden, das sagt schon der Kontext, geht es um einen medizinischen Kontext, in diesem Fall tatsächlich Ekstase zum ersten Mal im Kontext der Hüfte, des Hüftgelenks. Also da sitzt das Gelenk nicht so richtig in der Hüftpfanne, sondern ist draußen, und das ist Ekstase, aus dem eigentlichen Zustand heraus.
Es gibt ja den Begriff der Leidensekstase, es gibt auch den Begriff der geistigen Entrückung, des Flows, unter anderem aber auch sexuelle Befriedigung kommt in Ihrem Buch vor. Das sind alles Begriffe, die stammen aus unterschiedlichen Epochen, aus unterschiedlichen Jahrzehnten, Jahrhunderten fast. Aber beschreiben Sie was Ähnliches trotzdem? Dasselbe vielleicht sogar?
Ja, das ist das Schwierige. Das war auch so das Schwierige bei dem Buch, oder? Also, dass ich erst einmal überhaupt über Ekstase schreiben wollte, wie gesagt, aus den mittelalterlichen Quellen heraus. Und dann aber gemerkt habe beim Definitionsversuch, dass es nicht die eine Definition gibt und auch nicht geben kann, weil eben Ekstase so individuell ist, weil Ekstase ihre Spuren verwischt, Ekstase sich nur aus der Retrospektive erzählen lässt. Bleibt sie schwer zu fassen, aber vielleicht ist das auch gerade das so das, was den Menschen nach Ekstase treibt, das Unfassbare, das Unerklärliche. Mhm. Die Grundidee ist tatsächlich, dass es eine Überschreitung gibt. Ja, eine Form der Überschreitung, die das Bewusstsein betrifft, die vielleicht die Emotionalität, vielleicht das mentale Bewusstsein betrifft. Mein Versuch, Ekstase konzeptionell zu fassen, sieht so aus, dass ich Ekstase immer in Verbindung mit einem anderen Konzept in den Blick nehme.
Ekstase und Frauen, Ekstase und das Göttliche.
Ja, Ekstase und Vision, Ekstase und Tanz, Ekstase und die Massen. Also um auf diese Weise auch zu unterstreichen, dass Ekstase kein Phänomen ist, das solitär oder das man so abgrenzen kann zum Kontext hin.
Was ich total spannend fand am Buch, das war mir nicht so präsent, ist, dass die Ekstase oder die Visionen, die damit einhergehen können, oder diese Erfahrung, diese Entgrenzung, ja früher auch Teil von Erkenntnisgewinn sein konnten. Oder auch ein sehr valider Zugang zu Erkenntnisgewinn war. Warum hat sich das geändert?
Auch hier würde ich sagen, gibt es verschiedene Ansichten, nicht? Also man könnte schon auch darüber diskutieren, und das werfe ich ja auch in dem Buch auf, als Frage, ob nicht sowas wie Flow-Erlebnisse, in denen Menschen beschreiben, dass sie eine neue Erkenntnisebene erreicht haben, nicht auch so eine Funktion erfüllen wie ekstatische Prophezeiungen zum Beispiel in der Spätantike, ob das nicht ähnliche Muster sind, um doch eine ekstatische Methodik als Grund für eine neue Erkenntnis heranzuziehen. Also das ist die Frage, ob sich das wirklich entwickelt hat, ob es da wirklich ein historisches Argument ist. Also ich habe gemerkt im Laufe des Schreibprozesses, dass ein historisches Argument bei so einem Thema irreführend ist.
Inwiefern? Weil es voraussetzt, dass der Kontext der gleiche ist?
Das ist eine gute Antwort.
Oh, dann ist das jetzt Ihre Antwort.
Genau, einmal weil es tatsächlich schwierig ist, verschiedene Zeiten miteinander abzugleichen, zumal wir hier auf sprachliche Quellen angewiesen sind und Sprache selbst immer Wandel unterliegt. Also das, was wir Entrückung nennen, dann aber im Altgriechischen Ekstasis oder Raptus ist wirklich immer dasselbe gemeint. Damit fängt es an, also mit den sprachlichen Nuancen fängt es an, aber dann auch mit den historischen Kontexten. Und mir ist total wichtig, immer diese Beispiele, die ich in dem Buch bringe, historisch zu kontextualisieren, historisch zu verorten. Und gleichzeitig versuche ich, davon abzulassen, ein historisches Argument zu machen, weil es naheliegen würde, einer Meistererzählung dann doch zu folgen, nämlich der darüber, dass Ekstase im Zuge der Aufklärung dann doch ein Schattendasein erleben musste und bis heute noch anhält. Vielleicht ist da auch was dran, oder? Da ist auch etwas dran, aber eben, das erzählt nicht die gesamte Geschichte, sondern wir wissen, dass die Romantik selbst, ja, also und die Romantiker, Romantikerinnen hatten einen sehr positiven Zugang zu ekstatischen Zuständen oder waren sehr daran interessiert. Die Romantiker selbst waren Teil der Aufklärung. Das heißt, das kann man gar nicht so voneinander trennen.
Die Ekstase hat uns nie ganz verlassen. Sie hat nur ihr Gesicht
verändert. Sie wird es nie tun.
Ja.
Also, und vielleicht gibt's die Hedonistinnen unter uns, also ich gender jetzt, ja, die werden vielleicht sagen, ja klar, es gehört absolut zum Leben, und genauso gibt es Menschen, die das als Kontrollverlust verstehen würden und alles andere als positiv sehen würden.
Die Idee ist, oder das Masternarrativ ist, seit der Aufklärung hat die Ekstase einen negativen Beigeschmack gewonnen, aber Sie würden das tatsächlich nicht so unterschreiben. Habe ich das richtig verstanden?
Ich glaube, dass es komplexer ist, ja.
Ja.
Und ich glaube, dass es tatsächlich kein historisches Argument geben kann. Denn wir haben auch in der Spätantike, vorhin haben wir darüber gesprochen, dass in der Spätantike ekstatische Zustände nicht per se als wahnsinnige Zustände gesehen wurden, beziehungsweise dass in diesem Zustand des Wahnsinns, wenn wir ihn so nennen wollen, auch göttliche Botschaften vermittelt werden können. Und gleichzeitig hat es zur selben Zeit auch kritische Stimmen gegeben. Genauso im Laufe des Mittelalters. Mystik, die den Rahmen für methodische, kontemplative Ekstase dargestellt hat, war immer ein Randphänomen und nie ein Massenphänomen. Das heißt, es gab auch immer Theologen, die einen kritischeren Blick darauf hatten oder die es überhaupt erst einmal auch klarer haben wollten, was das bedeutet. Ja, also davon zeugt ja auch die Literatur der Zeit, also dass wir überhaupt so Traktate über kontemplative Zustände haben aus dem Mittelalter und aus der Spätantike. Das zeigt, das ist kein selbstverständliches Thema, sondern es bedarf einer Debatte, es bedarf einer Diskussion darüber.
Es ist erwähnenswert.
Erwähnenswert, aber auch auszuhandeln. Ja, also es ist jetzt nicht irgendwie so allgemein klar, was Ekstase bedeutet, dass man nicht darüber sprechen muss.
Ja.
Sondern der Fakt, dass so viel darüber gesprochen wird und dass es Literatur darüber gibt, zeigt ja, dass es ein Versuch ist, mit diesem Phänomen irgendwie klarzukommen, dieses Phänomen auch einzuordnen.
Ja, und damit umzugehen. Mit der Ekstase, die einhergeht, aber tatsächlich mit dem Gefühl von Entgrenzung und Euphorie, das sagt Rasha Kirakosian. Wie wir das Phänomen der Ekstase wissenschaftlich greifen können, darüber haben wir jetzt gerade ein bisschen geredet. Gleich wollen wir noch darüber reden, wo wir heute noch Ekstase finden.
Thank you.
über die Kulturgeschichte der Ekstase, da haben wir eben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen mit Rasha Kirakosyan. Sie forscht unter anderem als Mittelalter-Expertin quasi an der Uni Freiburg. Kollektive Ekstase, die erleben wir ja heute in Fußballstadien. Wir erleben sie auch bei großen Arena-Touren von Superstars wie Beyoncé oder Taylor Swift. Aber auch, und ich glaube, das haben wir jetzt gerade erst wieder im US-Wahlkampf gesehen, auch bei politischen Anlässen. Was denken Sie über dieses Wir-Gefühl und dieses kollektive Ekstase-Gefühl, was sich in der Politik von Trump zum Beispiel festmachen lässt?
Also ich versuche das jetzt so ein wenig zu ordnen, ne? Weil wir haben ja auch vorhin darüber gesprochen, wie es Ekstase eigentlich erlaubt und in welche, ob man selbst auch Ekstase erlebt hat und so weiter. Und da haben wir angesprochen, dass es für Ekstase auch gewisse Rahmen gibt, ne? Und das Gesellschaftliche, die Soziabilität ist so ein Rahmen, ne? Also es ist vielleicht komisch, wenn man alleine mittags im Restaurant sitzt und sich betrinkt. Das ist aber nicht komisch, wenn es abends ist und man zu viert ist.
Kommt auf das Land an, aber ja.
Es kommt immer auf den Kontext an. Genau. Und ekstatische Zustände sind ansteckend. Und je mehr sie haben, desto potenziell ansteckender, aber auch unter Umständen abweisender können sie sein. Ne? Also ich habe auch ein paar Beispiele gebracht, gerade aus der Literatur, in der wir sehen, dass die einen sich euphorisch mit in ein Kollektiv geben und die anderen eher so ein Entfremdungserlebnis verspüren. Also eher das Ausgeschlossensein daraus. Mhm. Ne? Also es gibt auch diese Seite. Aber gerade weil ekstatische Zustände so ansteckend sind, sind sie meines Erachtens so leicht zu instrumentalisieren. Hm. Weil im Grunde ist es eine Affektpolitisierung. Und was im Stadion als ZuschauerIn unter Umständen vielleicht nicht ganz so harmlos, aber erst einmal harmlos sein kann, eine Euphorie zu verspüren, kann in so einem in einem Marsch für eine politische Sache auch ganz andere Seiten entwickeln. Ja.
Sie erwähnen auch das Bild der Masse. Sie schreiben ja auch im Buch über diesen Moment, als Goebbels vor der Masse steht während der Zeit des Dritten Reichs und fragt, wollt ihr den totalen Krieg? Und eine ekstatisch-frenetische Masse schreit ihm entgegen, ja. Was macht den Zustand der Ekstase so angreifbar für politischen Missbrauch?
Ja, die Sportpalastrede vom 18. Februar 1943 ist uns medial überliefert. Und das weist auf einen Umstand hin, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben, nämlich auf die mediale Inszenierung von Ekstase und der Instrumentalisierung durch die starke Bilder, die aufgerufen werden. Also das ist hochstilistisch, ja. Also das ist, aber es ist gleichzeitig kein Deepfake. Ne? Gleichzeitig ist es kein KI-generiertes Video, das wir sehen, aber es ist medial überhöht und medial inszeniert. Und es spielt insofern eine Rolle, als die Emotionen sichtbar werden. Und durch dieses Sichtbarwerden und auch das Hören, das Hörbarwerden, wird ein stärkerer Ruck zum Identifikationspotenzial geschaffen. Ich habe in meiner Recherche, und die basiert vor allen Dingen auf der Expertise anderer, dann doch gesehen, dass es auch differenziertere Berichte darüber gibt, wie die Menschen, die anwesend waren, sich auch wirklich gefühlt haben. Also es gibt schon vereinzelt Stimmen, die von Druck sprechen, von Zwang mitzujubeln.
Ja. Aber wann wurden die befragt?
Genau, ja. Genau. Ja. Viele Jahrzehnte danach. Und, ja. Und das ist auch so eine Sache, die uns zum Umstand führt, was alle HistorikerInnen natürlich betrifft, nämlich, dass wir mit dem arbeiten, was uns überliefert ist. Mhm. Ja? Und die Rolle der Erinnerung bei solchen
Berichten ist natürlich nicht zu unterschätzen und dass Erinnerung selbst etwas ist, was sich wandelt mit der Zeit. Mhm. Also wie auch unsere Einschätzung über ein und dasselbe Erlebnis sich wandeln können. Mhm. Also es ist schwierig, das einzuschätzen. Aber jedenfalls denke ich auch, dass es überhaupt so in einem Sportpalast war, also in einem Raum, in dem möglichst viele Menschen zusammenkommen und dieses kollektive Einswerden so stark visuell und akustisch gemacht werden kann, ja.
Ich meine, heute sehen wir ja auch von Arena-Touren, von Superstars, das ist ja nochmal anders medial sichtbar und medial festgehalten. Wir haben Smartphones, Kameras überall, nicht nur von den Stars, auch von den Fans. Oder meine Frage wäre da, können solche Mega-Events, wo so viele Menschen aufeinandertreffen, auch ein Ersatz sein für wahre Verbundenheit und wahre Gemeinschaft?
Also es gibt andere, die haben darauf hingewiesen, dass gerade Stadienbesuche oder Mega-Events Funktionen erfüllen, die früher andere kollektive Räume eingenommen hatten. Also denkt man jetzt vielleicht an die Kirche oder wenn man jetzt noch früher zurückgeht an den Besuch im Theater im alten Griechenland. Also Rituale, die ein Zusammengehörigkeitsgefühl manifestieren, vielleicht auch erst etablieren. Ob nicht solche Events von heute diese Funktion erfüllen. Vielleicht tun sie das auch. Ich bin selber kein Fußballfan. Und ja, warum ich so zögerlich bin, ist, dass ich denke, naja, der oder die Fußballfan wird nach Hause gehen und weiterhin dieses Zusammengehörigkeitsgefühl verspüren. Ne? Das ist nicht jetzt irgendwie, aber das kommt vielleicht ist das auch graduell. Vielleicht ist es auch eine Sache, die graduell ist. Mhm. Also, dass die einen einfach das Spiel sich anschauen und nach Hause gehen und nicht mehr über die Mannschaft nachdenken und die anderen sind absolut loyal der Mannschaft gegenüber und den Fans der Mannschaft gegenüber.
Ja, und gehen beseelt nach Hause, ja, im Gefühl von Gemeinschaft und eines Kollektivs. Dann möchte ich jetzt noch einmal eine abschließende Frage stellen und zwar eine persönliche, aber eine nicht zu persönliche. Wenn Sie jetzt Menschen davon oder junge Menschen davon überzeugen möchten, sich für das Mittelalter zu begeistern und das wirklich zu studieren. Was wäre ein Argument aus Ihrem Leben, was Sie aus Ihrer Forschung geschöpft haben für sich persönlich, was Sie von diesem Fach einfach wahnsinnig überzeugt?
Ich bin so froh, dass Sie nicht gesagt haben, dass ich junge Menschen zur Ekstase überzeugen muss. Ich denke, man sollte immer dem folgen, was einem Spaß macht. Also und nicht so sehr die eigene Entscheidung für eine Berufswahl davon abhängig machen, von externen anderen Bedingungen abhängig machen, sei es, was verschafft mir den besser bezahlten Job, was verschafft mir Prestige. Das sind alles so Meta-Elemente, an denen das Glück nicht hängt.
Das sagt die Mittelalter-Expertin Rasha Kirakosyan, die zum Thema Ekstase ein Buch geschrieben hat. Vielen lieben Dank für das Gespräch.
Gerne.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.